Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon Mackey. Ins Deutsche übertragen von Judith Hildebrandt und gesprochen von Kai-Uwe Wojczak.
Ich begrüße Sie wieder sehr herzlich zu unserer Sendereihe Durch die Bibel. Zurzeit geht es hier um das alttestamentliche Buch Sacharja. Zu den beliebtesten Büchern der Bibel gehört es ganz sicher nicht. Was daran liegen mag, dass die Visionen und Bilder, die darin beschrieben werden, für uns heute nicht leicht zu verstehen sind. Im Gegenteil, manches erscheint uns eher fremd und eigenartig. Und dennoch steht hinter dem allen eine wichtige Botschaft. Eine Botschaft, die auch für Sie heute gilt und die Sie trösten kann, wenn Sie gerade durch schwierige Zeiten gehen. Diese Botschaft lautet: Gott lässt sein Volk nicht allein. Gott vergisst sein Volk niemals, auch wenn es vielleicht manchmal so aussieht. Er ist da und möchte segnen. Ich lade Sie herzlich ein, sich heute mit auf Spurensuche zu begeben, wie das Volk Israel diesen Segen Gottes wieder neu erleben kann. Ich lade Sie ein, sich auf diese alten Worte und ungewohnten Bilder einzulassen und zu verstehen, was Gott dadurch sagt. Und vielleicht spricht Gott heute durch die alten Worte von Sacharja auch gerade in Ihr Herz. In dieser Sendung erreichen wir die siebte Vision von Sacharja, die siebte von insgesamt 10 Visionen. Wenn wir einmal Rückschau halten, stellen wir fest, dass diese Visionen nicht nur einzeln für sich nebeneinander stehen, sondern wir können darin eine Weiterentwicklung erkennen. In der ersten Vision von Sacharja hat Gott ihm die Reiter unter den Myrtenbäumen gezeigt. Danach sah er die 4 Hörner, dann die 4 Schmiede oder Handwerker. Als vierte Vision bekam er den Mann mit der Messschnur gezeigt. Danach sah er, wie der Hohepriester Jeschua vor dem Engel des Herrn steht. Und anschließend bekam er das Bild mit dem Spross und dem Stein mit den 7 Augen gezeigt. Für uns scheinen diese Bilder alle sehr eigenartig und fremd, aber zu jeder der Visionen gibt es eine Erklärung und wir können eine Weiterentwicklung erkennen. Schauen wir einmal genauer hin. Die ersten 4 Visionen stehen symbolisch für äußerliche Errettung aus der Sklaverei und Unterdrückung durch die Babylonier. Sie haben aber auch das Ende der Zeiten im Blick, wenn das Volk Israel erneut in das Land zurückkehren wird, nachdem es über die ganze Welt verstreut gewesen ist, wie dies heute der Fall ist. Die 5. und die 6. Vision symbolisieren die innere Errettung. Es geht dort um Jeschua, den hohen Priester, der in schmutziger Kleidung vor dem Engel des Herrn steht und dessen schmutzige Kleider von Gott durch saubere Kleider ersetzt werden. Dies verdeutlicht, dass das Volk Israel von seinen Sünden gereinigt werden muss, aber dass sie das nicht aus eigener Kraft schaffen können. Die Reinigung muss von jemand anderem von außerhalb kommen. Dieser Gedanke findet sich an verschiedenen Stellen im Alten Testament, aber vor allem auch im Neuen Testament. Hören Sie dazu zunächst einmal einen sehr bekannten Vers aus dem Jesaja-Buch Kapitel 1, wo Gott zum Volk Israel spricht: »So kommt denn und lasst uns miteinander rechten, spricht der Herr. Wenn eure Sünde auch blutrot ist, soll sie doch schneeweiß werden, und wenn sie rot ist wie Scharlach, soll sie doch wie Wolle werden.« Dieser Vers zeigt, Gott selbst schafft die Möglichkeit zur Erlösung. Er selbst ist es, der dafür sorgt, dass das Volk Israel und auch jeder Christ heute in reinen, unbefleckten Kleidern vor ihm steht. Dies geschieht durch das teure Blut Christi als eines unschuldigen und unbefleckten Lammes, wie Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 19 schreibt. Die Reinigung bedeutet tatsächlich Erlösung. Es gibt keine Erlösung ohne Reinigung. Ich lese dazu auch noch aus Titus 3 die Verse 4 und 5 vor, wo die Erlösung mit einem Bad der Wiedergeburt beschrieben wird. Dort heißt es: Als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Nicht um der Werke der Gerechtigkeit willen, die wir getan hatten, sondern nach seiner Barmherzigkeit, durch das Bad der Wiedergeburt und Erneuerung im Heiligen Geist. Liebe Hörer, die Reinigung zur Erlösung kommt von außen, sie ist nicht von Menschen selbst zu erreichen. Kommen wir zurück zu dieser Vision des Propheten Sacharja, wo Jeschua, der Hohepriester, von Gott gereinigt wird. Eigentlich wäre es naheliegend, dass Jeschua, nachdem er neue, saubere Kleider bekommen hat, nun bereit ist, den Dienst im Tempel zu versehen. Aber nein, er ist noch nicht ganz bereit. Und damit kommen wir nun zu der Vision vom goldenen Leuchter und den zwei Olivenbäumen, die uns verdeutlicht, wie Jeschua das Amt des Hohenpriesters ausfüllen soll. Aus dem 4. Kapitel des Sacharja-Buches lese ich die Verse 1-3. Sacharja berichtet: Und der Engel, der mit mir redete, weckte mich abermals auf, wie man vom Schlaf erweckt wird, und sprach zu mir: Was siehst du? Ich aber sprach: Ich sehe und siehe, da steht ein Leuchter ganz aus Gold mit einer Schale obendrauf, auf der 7 Lampen sind und 7 Schnauzen an jeder Lampe und 2 Ölbäume dabei, einer zu seiner Rechten, der andere zu seiner Linken. Lassen Sie mich an dieser Stelle Ihren Blick noch einmal auf die Tatsache lenken, dass Sacharja wach war, als er diese Visionen von Gott bekommen hat. Zu dem Zeitpunkt, der hier am Anfang von Kapitel 4 erwähnt wird, hat er in dieser Nacht bereits 6 beeindruckende Visionen empfangen. Man könnte sagen, eine komplette Wochenration. Deshalb war es Zeit für ihn, sich ein wenig auszuruhen. Nach der 6. Vision ist er offenbar eingeschlafen. Doch dann wird er, wie wir eben gehört haben, vom Engel aufgeweckt. Auch von der 7. Vision soll er jedes Detail mitbekommen. Und als ob der Engel sich dessen versichern wollte, fragt er ihn ganz genau nach dem, was er sieht, und so beschreibt Sacharja in Vers 2: Ich sehe und siehe, da steht ein Leuchter ganz aus Gold, mit einer Schale oben darauf, auf der 7 Lampen sind und 7 Schnauzen an jeder Lampe. Sacharja sieht hier einen 7-armigen Leuchter, wie er im Allerheiligsten der Stiftshütte und später im Tempel stand. Das Bild des 7-armigen Leuchters steht bis heute symbolisch für das Volk Israel. Es gibt noch weitere Symbole für Israel, die in der Bibel verwendet werden, wie etwa der Weinstock oder der Olivenbaum. Aber hier geht es um die Menorah, den 7-armigen Leuchter. In der Stiftshütte und auch später im Tempel war die Menorah der schönste von allen Gegenständen. Er war aus reinem Gold gefertigt, handgefertigt. Der begabte Künstler Bezalel, Sohn des Uri vom Stamm Juda, war zur Zeit Moses von Gott beauftragt worden, Kunstwerke aus Gold, Silber, Kupfer, Stein und Holz für die Stiftshütte zu entwickeln. Er hatte die Menorah ursprünglich gestaltet. Schauen wir uns einmal genauer an, wie dieser Leuchter beschaffen war. Vom Hauptstamm des Leuchters gingen nach links und rechts 3 Nebenzweige ab, und oben am Ende eines jeden Zweiges waren wunderschöne Schalen, die fast wie offene Mandelblüten aussahen. Darin wurden Öllampen platziert. Der Hohepriester war für den goldenen Leuchter verantwortlich. Er zündete die Lampen an und sorgte dafür, dass sie immer mit Öl gefüllt waren. Auch war es seine Aufgabe, die Dochte zu schneiden und dafür zu sorgen, dass sie gleichmäßig brannten. Im Buch der Offenbarung wird dieses Bild des 7-armigen Leuchters aufgegriffen. Dort sehen wir Jesus Christus, unseren großen hohen Priester, inmitten der Leuchter stehen, die auf die 7 Gemeinden in Kleinasien verweisen. Jesus warnt die Gemeinden, dass er ihren Leuchter wegnehmen wird, wenn sie von ihren Sünden nicht umkehren. Und genau dies hat er getan. In der heutigen Türkei finden wir kaum noch eine von diesen Gemeinden. Jesus Christus hat, bildlich gesprochen, ihren Leuchter entfernt. Und auch heute geschieht genau dasselbe. Unser großer Hohepriester hat die Tür manch einer Gemeinde geschlossen, die das Wort Gottes nicht verkündigt hat. Unser Herr verfügt über eine Art Kerzenlöscher, und damit löscht er sie einfach aus. Schauen wir uns nun die weitere Beschreibung des goldenen Leuchters im Sacharja-Text näher an. In Vers 2 heißt es, mit einer Schale oben darauf, auf der 7 Lampen sind und 7 Schnauzen an jeder Lampe. Diese Information findet sich nicht in der ursprünglichen Anweisung, die Mose zur Herstellung des Leuchters gegeben wurde. Der Leuchter in der Stiftshütte wurde von dem Hohenpriester mit Öl aufgefüllt. Bei dem Leuchter dagegen, den Sacharja hier sieht, gibt es offenbar eine Vorrichtung, die den Leuchter dauerhaft mit Öl versorgt. Es handelt sich um eine Schale mit einem Vorrat an Öl, der sich über den 7 Lampen befindet, so dass das Öl durch die Schwerkraft in die Lampen fließen kann. Die Schnauzen an jeder Lampe, wie es in der Lutherbibel heißt, sind Gießvorrichtungen, durch die die Lampen mit Öl versorgt werden. An jeder Lampe befinden sich 7 Stück. Dies bedeutet 49 insgesamt. In der Vision von Sacharja wird also besonders der Blick darauf gerichtet, dass dieser Leuchter dauernd mit Öl versorgt wird, ohne dass er erlischt. Im Grunde genommen spielt das Öl die Hauptrolle. Der Leuchter steht für Jesus Christus und die Lampen mit dem Öl darin stehen für den Heiligen Geist. Ich denke, wir haben kein besseres Bild für den Heiligen Geist als das Öl in der Lampe. Der deutsche Theologe Ernst Wilhelm Hengstenberg sagte zu Recht, das Öl ist eines der am klarsten definierten Symbole in der Bibel. Und die Symbolik dahinter ist der Heilige Geist. Während das Öl ein Symbol für den Heiligen Geist ist, steht das Licht, welches davon ausgeht, für Christus, denn er ist das Licht der Welt. Der Leuchter stellt aus meiner Sicht vielleicht das vollständigste Bild von Christus dar, welches in der Symbolik der Stiftshütte zu finden ist. Die Maße des Leuchters wurden nicht genannt, aber es ist zu erkennen, dass er wunderbar gestaltet war. Offene Mandelblüten aus Gold als Schalen obendrauf, in welche die kleinen Lampen hineingesetzt wurden. Aber der Blick wird in unserem Text aus dem Sacharja-Buch nicht auf den Leuchter als Kunstwerk gerichtet, sondern auf das Öl, welches den Heiligen Geist symbolisiert. Und hier kommen wir zu einem Anknüpfungspunkt für uns heute. Als Jesus Christus sich darauf vorbereitet hat, diese Welt zu verlassen, hat er seinen Jüngern gesagt, dass er den Heiligen Geist senden wird. In Johannes 16, in den Versen 13 und 14, wird Jesus mit folgenden Worten zitiert. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er's nehmen und euch verkündigen. Schauen wir uns den Leuchter noch einmal an mit diesem Bibelvers im Hinterkopf. Man könnte sagen, der Leuchter unterstützte die Lampen, indem er sie in eine günstige Position hob. Und das Licht der Lampen offenbarte im Gegenzug die Schönheit und Herrlichkeit des Leuchters. Genauso spricht auch der Heilige Geist nicht von sich selbst und verherrlicht nicht sich selbst, sondern er offenbart die Herrlichkeit und Schönheit Jesu Christi. Sacharja hat in seiner Vision allerdings nicht nur den Leuchter gesehen, sondern auch noch 2 Ölbäume, die direkt neben dem Leuchter stehen. In Vers 3 unseres Bibeltextes lesen wir, und 2 Ölbäume dabei, einer zu seiner Rechten, der andere zu seiner Linken. Der eine Ölbaum steht für Serubbabel, also für das politische Oberhaupt von Juda. Davon wird in den nachfolgenden Versen und damit in der nächsten Sendung die Rede sein. Der andere Olivenbaum steht für Jeschua, den Hohenpriester. Serubbabel und Jeschua sind die beiden Werkzeuge, durch die Gott wieder Licht in das Volk Israel bringen möchte, wodurch Israel selbst zum Licht in dieser Welt wird. Das Bild von den beiden Olivenbäumen taucht übrigens an anderer Stelle in der Bibel ebenfalls auf. Auch im Buch der Offenbarung ist von 2 Ölbäumen die Rede. Dort geht es um eine Zeit, in der Gott für einen kurzen Moment seine Hand zurückzieht. In Kapitel 11, in den Versen 3 und 4 heißt es dort, Und ich will meinen zwei Zeugen Macht geben, und sie sollen weissagen 1260 Tage lang, angetan mit Trauerkleidern. Diese sind die zwei Ölbäume und die zwei Leuchter, die vor dem Herrn der Erde stehen. An anderer Stelle sagt Gott in seinem Wort, dass eine Sache immer durch den Mund von zwei Zeugen bestätigt werden muss. Also sagt Gott hier im Buch der Offenbarung, dass er selbst nie ohne einen Zeugen sein wird. Während dieser Zeit wird es die beiden Olivenbäume, also zwei Männer geben, die für ihn aussagen. Wer diese sein werden, ist allerdings Gegenstand vieler Spekulationen. Ihre Identität ist an dieser Stelle auch nicht so wichtig. Gott wird zwei Zeugen haben, und sie werden in der Kraft des Heiligen Geistes in dieser Zeit sprechen. Sie werden Gottes Zeugen sein. Das ist sein Versprechen für die Zukunft. Genauso wie er Serubabel und Jeschua zur Zeit von Sacharja gebraucht hat. Mir ist an dieser Stelle wichtig zu betonen, die Visionen von Sacharja sind wie Trittsteine, die eine Geschichte erzählen. Sie offenbaren ein sehr schönes und vollständiges Bild, wenn wir sie zusammensetzen und als Einheit betrachten. Gott hat sie dem zurückgekehrten Überrest des Volkes Israel als Ermutigung gegeben. Die Israeliten waren in babylonischer Gefangenschaft gewesen, und nun sind sie nach Juda zurückgekehrt. Gott hat ihnen deutlich gemacht, dass dies alles nach seinem Plan und zu seinem Zweck geschehen ist. Jetzt, zurück im Land, kommt es darauf an, dass sie von ihren Sünden gereinigt werden und dass die Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird, damit sie ein wirksames Zeugnis für ihn sein können. Auch wenn diese Visionen von Sacharja sich teilweise vor Ort zur damaligen Zeit erfüllt haben, wird ihre vollständige Erfüllung erst in der Endzeit stattfinden. Dann wird Gott sein Volk reinigen. In Sacharja 13, also in einem Kapitel, das noch vor uns liegt, können wir nachlesen, warum die Nachkommen Davids und die Einwohner von Jerusalem gereinigt werden sollen. Sie sollen ein Licht für die ganze Welt sein. Dies war Gottes ursprüngliche Absicht für sein Volk. Bereits im 5. Buch Mose, Kapitel 32, heißt es in Vers 8, als der Höchste den Völkern Land zuteilte und der Menschenkinder voneinander schied, da setzte er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels. Warum wohl hat er die Grenzen der Völker nach der Zahl der Söhne Israels gesetzt? Nun, ich sehe den Grund darin liegen, dass Gott wollte, dass sie seine Zeugen sind. Das Land Israel ist ein wirklich heikles Stück Land. Gott hat es vermutlich auserwählt, weil es das Herzstück zwischen drei Kontinenten ist: Afrika, Asien und Europa. Es liegt mitten im Schnittpunkt von diesen drei Kontinenten. Es gibt keinen Ort auf der Erde, der mit mehr Fingerspitzengefühl zu behandeln ist und der mehr internationale Probleme verursacht als dieses Fleckchen Land. Ich denke, dass Gott dies so beabsichtigt hat. Und es wird dort so lange Schwierigkeiten geben, bis Israel wieder zum Ausgangspunkt des Wortes Gottes wird. In Hesekiel 5, Vers 5 lesen wir: So spricht Gott der Herr, das ist Jerusalem, das ich mitten unter die Heiden gesetzt habe und unter die Länder ringsumher. Warum hat Gott Israel mitten unter die Heiden gesetzt? Damit sie ein Zeugnis für ihn sein können. Und an diesem Tag werden sie Zeugen sein in jeder Ecke und jedem Winkel dieser Erde. Es ist interessant, dass die Menorah heutzutage das populärste Symbol für Israel ist. Wann immer ich in Israel war, konnte ich an allen Ecken dieses Symbol sehen. Dabei gibt es ja noch andere Symbole für Israel, wie zum Beispiel den Weinstock, den Olivenbaum oder den Feigenbaum. Aber der Leuchter ist das populärste, denn Israel ist zum Licht für die Völker gesetzt. Noch ein Gedanke ist mir zum Schluss wichtig. Israel hat in der Vergangenheit versagt, und vielleicht denken wir als Christen sogar mit ein wenig Überheblichkeit daran. Aber die Kirche bzw. wir Christen versagen in der Gegenwart. Obwohl Christus uns befohlen hat, in alle Welt hinauszugehen und das Evangelium zu verkündigen, gibt es noch viele Orte auf der Welt, in denen es keine Christen gibt und niemanden, der den Menschen das Evangelium verkündigt. Es freut mich sehr, dass einige dieser unerreichten Gebiete wenigstens durch das Radio erreicht werden. Erst neulich habe ich einen Brief aus einer abgelegenen Gegend in Südamerika erhalten, in dem mir ein junger Mann davon berichtete, dass er durch das Hören von christlichen Radiosendungen zum Glauben an Jesus Christus gekommen sei. Inzwischen ist er Prediger geworden. Warum? Weil es in seiner Stadt bis zu diesem Zeitpunkt keinen anderen Prediger gab. Er war der einzige Gläubige, der einzige Zeuge in seiner Stadt. Die Bibel spricht von einem zukünftigen Tag, an dem das jüdische Volk ein Zeugnis für Gott sein wird, in jedem Winkel dieser Welt. Und das Wort Gottes wird von Jerusalem ausgehen. Dies ist die große Verheißung Gottes, die wir an vielen Stellen in den alttestamentlichen prophetischen Büchern finden. Auch in Jesaja 2, ab Vers 2 ist davon die Rede. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege, und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Es wird eine Zeit geben, in der das Wort Gottes die ganze Welt erreichen wird. Das ist die große Verheißung, die wir in den prophetischen Büchern des Alten Testaments finden. Dann werden die Menschen nach Jerusalem kommen, weil sie auf das Wort Gottes hören möchten. Uns Christen gilt der Auftrag Jesu, Gottes Wort an alle Enden dieser Welt zu bringen. Wir sind von Gott dazu bestimmt, seine Zeugen zu sein. Wie gehen wir mit diesem Auftrag um? Sind wir bereit dazu, Gottes Zeugen zu sein, etwa an dem Ort, wo wir wohnen, in unserer Familie, in unserer Nachbarschaft, aber auch darüber hinaus? Mit dieser Frage möchte ich mich nun von Ihnen verabschieden. Gott sei mit Ihnen.